Der Mensch im Trikot mit Lennart Hachmeister.
Ja, Uwe, dann würde ich einfach ganz locker flockig losstarten wollen. Vielleicht kannst du dich mal vorstellen, dann muss ich das nicht machen, weil ich glaube, dass du doch durchaus in ein paar Sätzen dich ganz gut vorstellen kannst mit dem, was du bisher gemacht hast.
Ja, also mein Name ist Uwe Scheer. Ich bin 1966 in Amberg geboren. Das ist also zwischen Regensburg und Nürnberg. Und das war auch mein erster Verein als Spieler. Das war der FC Amberg. Ich habe mit 16 Jahren gewechselt zu meinem damaligen Traumverein FC Nürnberg. Das war von 1983 bis 1987, habe ich da 2 Jahre in der U19 beziehungsweise danach noch 2 Jahre bei den Club-Amateuren gespielt. War da damals sehr häufig verletzt und habe aufgrund dessen zum FC Augsburg gewechselt. Das war von 1987 bis 1989 und da hatte ich eine als Spieler sehr erfolgreiche Zeit, bin verletzungsfrei geblieben und habe von da den Wechsel vollzogen, dass ich zum FC Kaiserslautern gewechselt bin, 1989. Da habe ich gespielt bis 1992. Von 1992 bis 1996 war ich für den FC Schalke 04 aktiv und von 1996 bis 1998 beim FC Köln als Spieler. Bin durch häufige Verletzungen relativ früh, habe mich relativ früh damit beschäftigt, dass natürlich nach dem Fußball weitergeht. Und ich war jetzt nicht also die absolute Vollgranate, die sich dann da irgendwo was aussuchen konnte. Und hatte damals aber schon einen sehr, sehr guten Draht zu dem Rudi Assauer, der ja bekanntlich beim FC Schalke 04 unheimlich erfolgreich gearbeitet hat. Und ja, und da habe ich angefangen als Scout der ersten Mannschaft mit Huub Stevens und habe das also einige Jahre gemacht und habe dann im Verein noch die U19 Co-Trainer-Rolle übernommen und bin dann insgesamt 13 Jahre beim FC Schalke 04 geblieben und habe auch in leitenden Funktionen da gearbeitet, sowohl die Nachwuchsabteilung geleitet, beziehungsweise auch als Leiter der Scouting-Abteilung war ich dann mit involviert, auch auf der professionellen Schiene beim FC Schalke 04. Ja, und also habe dann in verschiedenen Funktionen ab 2012 noch gearbeitet, unter anderem bei Alemannia Aachen als Sportdirektor, leider unter sehr schlechten Voraussetzungen, die wir allerdings dann erst im Nachhinein herausgefunden haben. Und also da wurde dann gegen eine Insolvenz angekämpft und also geködert wurde ich mit sehr vielen Versprechungen, aber letztendlich hat da überhaupt nichts also gestimmt und war auch nicht zutreffend, was wiederum dazu geführt hat, dass ich nach einem Jahr das beendet habe aufgrund der Insolvenz der Alemannia und habe dann also mich explizit in Nachwuchsmannschaften oder mit dem Nachwuchsfußball beschäftigt, unter anderem auch über die Grenzen Deutschlands hinaus und habe durch mein gutes Netzwerk also dann auch das Glück gehabt, dass ich in Brasilien arbeiten konnte, unter anderem für International Porto Alegre da etwas im Nachwuchs mit eingebaut und aufgebaut. Durch meinen Bekannten, den Gerald Asamoah, habe ich dann auch mitgeholfen in Ghana, in Afrika, und konnte mir das da auch vor Ort alles mal angucken. Und also das hat also dazu geführt, dass ich mich also wirklich sehr tief mit dem Nachwuchsfußball auch beschäftigt, aber auch identifiziert habe und für mich eben auch herausgefunden habe, also dass ich da sehr großen Spaß dran habe, also eben die Kinder zu entwickeln. Und das hat sich so fortgeführt und bis eben über den damaligen Nationaltrainer der ungarischen Nationalmannschaft, den Bernd Storck, und also der über mein Netzwerk, also bin ich dann oder ist der Bernd auch an mich herangetreten und hat mir gesagt, dass hier bei Honvéd Budapest in Ungarn ein sportlicher Leiter der Nachwuchsabteilung gesucht wird, der Akademie. Und ich habe mich dann mit dem Verein in Verbindung gesetzt und also ja, und das war im April 2017 und also nachdem wir uns da unterhalten haben, also bin ich dann auch relativ zügig hier angetreten und das mache ich jetzt seit knapp 3 Jahren. Seit April 2017 leite ich die Akademie von Honvéd Budapest.
Sehr, sehr spannende und bewegende Vergangenheit, muss man sagen. Du hast ja auch echt damals für absolute Top-Clubs gespielt. Ich meine, das ist irgendwie Schalke, Kaiserslautern war damals sicherlich noch eine andere Stärke, als es heute ist, ein 1. FC Köln. Das sind ja echt alles Namen gewesen, die ja heute mit, weiß nicht, Gladbach, Dortmund, vielleicht Bayern irgendwie zu vergleichen sind, oder?
Ja, also wenn man also das Ganze so mit dem gewissen Abstand betrachtet, also allein wenn ich mir Kaiserslautern vor Augen führe, was jetzt leider im Moment in der dritten Liga herumdümpelt, aus welchen Gründen auch immer. Also da muss ich auch dazu sagen, also es gab sogar letztes Jahr Kontakt nach Kaiserslautern, weil dort ein Leiter für das Nachwuchsleistungszentrum gesucht wurde. Und also da hat es auch einen Austausch gegeben, was aber letztendlich nicht zustande gekommen ist. Aber das muss man schon sagen, wenn man allein die Generation wird das noch verstehen, als wir auf den Platz gegangen sind in Kaiserslautern und es war ein Flutlichtspiel. Also da war die ganze Region wie paralysiert. Also da war es auch egal, ob du da in die Halbzeit gegangen bist mit einem 0-1 oder 0-2 Rückstand. Also da war immer klar, wir spielen mindestens 95 Minuten und wir drehen das Spiel. Ja. Und das hat auch sehr, sehr viel mit einer Philosophie zu tun, die damals eben ja der ganze Verein gelebt hat. Und hier kann ich irgendwo den Pass eben zu dir zurückspielen. Und ich glaube, das ist eben, wenn man heutzutage den Nachwuchsfußball betrachtet, also mit einem ganz, ganz wichtiger Indikator, dass man eine Philosophie hat, ne, als Verein.
Wollte ich gerade fragen, was ist denn jetzt deiner Ansicht nach, ich meine mit den ganzen Abteilungen oder Stationen, die du durchlaufen bist, was ist denn deiner Meinung nach ein Erfolgsgarant oder einer mit der wichtigsten Säulen in einem NLZ, also in einem Nachwuchsleistungszentrum, um das erfolgreich aufzuziehen und die Kids zu entwickeln, dann auch fertig zu machen für die Profimannschaften und einfach eine erfolgreiche Karriere aufzubauen?
Ich glaube, dass also zum einen ein Ausbildungsplan selbstverständlich installiert, implementiert, wenn er nicht vorhanden ist. Also ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass eben altersgerecht trainiert wird. Ich glaube, heutzutage, wenn wir von einer Philosophie sprechen, ja, was ich sage jetzt mal in der Bundesliga, ich denke mal Bayern München oder auch die Knappenschmiede, ich glaube, dass seit 2011 bis auf jetzt einen jungen Spieler, kein Spieler beim FC Bayern zum Beispiel, den Sprung aus der Nachwuchsabteilung in die Lizenzspielerabteilung geschafft hat. Und also wenn man so viel Geld in die Hand nimmt und keine ja, Philosophie irgendwo hat, wo ein roter Faden erkennbar ist, also der wirklich also von dem, ich sage jetzt mal U7-Alter bis hoch zu U19, wo wirklich also aufgebaut wird, also das Ganze systematisch und methodisch. Und ich glaube, dass das ein großes Problem ist, wenn das nicht vorhanden ist. Diese Dinge zu implementieren, wenn Trainer häufig gewechselt werden, wenn die Leitungen der Nachwuchsleistungszentren häufig gewechselt werden und verschiedene Philosophien innerhalb kurzer Zeit geändert werden, dann ist das unheimlich schwierig. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel, ich durfte letztes Jahr eine Woche bei Racing Genk hospitieren. Also Racing Genk ist mittlerweile, also wenn man die letzten 10, 11 Jahre rückbetrachtet, der erfolgreichste Verein in Belgien. Mhm. Und das mit einer Nachwuchsabteilung, die wirklich seit 20, 25 Jahren von denselben Personen geführt wird und bei der Lizenzspielerabteilung 60% der Spieler aus der eigenen Nachwuchsabteilung kommen. Und Genk hat in den letzten 10 Jahren, ich glaube, 5 oder 6 Mal in der Champions League gespielt. Und also da muss ich sagen, da war ich also sehr tief beeindruckt, weil hier ganz einfach eine ganz klare Philosophie erkennbar und die auch seit vielen, vielen Jahren gelebt wurde.
Sehr spannend. Also das ist wieder, der Fisch stinkt im Endeffekt wieder am Kopf, ne? Es ist immer wieder auf dieselbe Thematik zurückzuführen.
Ich glaube, dass sehr viele Vereine in Deutschland also eine sehr, sehr gute Arbeit leisten. Also das stelle ich außer Frage. Aber also es kommen immer weniger Spieler aus den eigenen Reihen hervor, die, ich sage jetzt mal, in der eigenen Nachwuchsabteilung 10, 11, 12 Jahre ausgebildet wurden, weil irgendwann hat man angefangen, dass man jetzt Talente also weltweit irgendwo einkauft mit 15, 16 oder 17 Jahren und dann eben quasi die in 2 Jahren versucht, so auszubilden, dass sie dann in der Lizenzspielerabteilung Fuß fassen. Und dieses Modell, das haben sehr viele Vereine in der Bundesliga umgesetzt und man muss leider sagen, also dass die jetzt alle die Quittung bekommen, weil man hat also diese Woche einen Report veröffentlicht, eben, der eben auch von der DFL, eben, ich habe das im Kicker nachgelesen, also die das zu Tage kommt, eben, dass eben kein deutsches Talent mehr unter 20 Jahren, dass kaum einer mehr den Sprung in die Bundesliga schafft. Und das ist wirklich alarmierend, meiner Meinung nach.
Ja, wie könnte man deiner Meinung nach das Ganze ändern? Also wir haben jetzt über Philosophie gesprochen, über einen roten Faden. Aber was wären jetzt so konkrete Schritte, wo, wenn jetzt jemand hört, der vielleicht jetzt auch nicht gerade in einem NLZ arbeitet, aber irgendwie in leitender Funktion in einem erfolgreichen regionalen Verein ist, was wären so die ersten Steps deiner Meinung nach, wo man ansetzen könnte?
Ich glaube eben, dass also zum einen die Trainer, ja, dass man hier wirklich, also wenn man die Trainer im Verein über viele Jahre dann auch selber ausbildet, also das war ja immer auch meine Prämisse, okay, wir haben damals in der Knappenschmiede natürlich haben wir Spieler ausgebildet, aber auf der anderen Seite haben wir auch also Trainer ausgebildet und also ich gerade, wenn ich den Namen also hier sage, Norbert Elgert, das ist ja eine absolute Koryphäe auf diesem Gebiet und wenn natürlich so ein Trainer auch jüngeren Trainern etwas mit an die Hand gibt und das ist einfach, also das ist ja unbezahlbar, weil also solche Trainer wie eben der Norbert, die haben ja ein unheimliches Fachwissen und wenn das also weitergegeben wird, auch an die jüngere Generation, ich glaube, dass das ein wesentlicher Indikator ist. Natürlich, ja, du heutzutage wird ja sehr viel auch mit also in den Medien und in den sozialen Medien, also es wird ja sehr viel auch über Geld gesprochen und ich glaube, dass eben auch sehr viele sehr junge und auch talentierte Trainer eben also so schnell wie möglich an den großen Fleischtopf wollen. Und ich glaube hier, wenn du einen wirklichen Fachmann, also wenn der 10, 20 Jahre, ich sage jetzt mal mit Spielern zwischen dem 10. und dem 17. Lebensjahr gearbeitet hat und der ganz einfach eine Leidenschaft dafür entwickelt hat, ich glaube, dass solche Leute eben rar gesät sind. Und jeder Verein, der das aber hat, der muss, also da glaube ich, dass diese Vereine in tollen Händen sind.
Ja. Wie siehst du im Allgemeinen so die Trainerausbildung oder den Stand der Trainer in Deutschland, gerade in den NLZs? Wie ist da deine Meinung zu?
Ja, also das ist ja auch eine der Problematiken. Es ist ja auch so, dass der DFB, der hat sich ja auch es ist ja überall zu lesen, dass das analysiert wurde und dass man irgendwo erkannt hat, was da nicht also richtig läuft. Und ich will da auch niemandem zu nahe treten, aber im Grunde genommen ist es ja so, dass genau die Leute, die das in den letzten Jahren verantwortet haben, eine Analyse machen und das Ganze jetzt also ändern. Sprich, ich habe einen Satz gelesen, dass hier Spieler, die wurden jahrelang nicht mehr im Hinterhof gesucht. Ja, und genau die Leute, die das jetzt ändern, die haben ja genau also den anderen Weg beschritten und eben diese Spieler nicht gesucht. Und jetzt plötzlich suchen die wieder diese Spieler. Das halte ich für grenzwertig. Also das ist in meiner Meinung auch nicht okay. Und was die Trainerausbildung angeht, ich glaube, dass wir, ja, wie ich es gerade eben auch schon gesagt habe, ich glaube, dass also wirklich Trainer, es gibt so viele Trainer, die den Sprung nie mehr schaffen, also nach ganz oben hin. Das ist ja wirklich nur mal rar gesehen. Also wenn man dann aber merkt, dass also doch ein gewisser Reiz oder ein großer Reiz im Ausbilden von Talenten liegt. Ich glaube, wenn man also das alles dann mit seiner Leidenschaft vereinbart, also ich glaube, dass man da ein ganz toller Nachwuchstrainer sein kann und wird, der natürlich dann auch in den Nachwuchsleistungszentren irgendwo gefragt ist, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn man sich vor Augen hält, wie häufig Trainer in den Nachwuchsleistungszentren ausgetauscht werden. Ja, das ist ja auch meiner Meinung nach, ja, da ist die Fluktuation viel zu groß, meiner Meinung nach. Hm.
Was mich total interessieren würde, Uwe, wäre also ein bisschen der Kontrast zu früher und heute. Weil ich meine, du hast, wie gesagt, die alte Profizeit miterlebt. Du erlebst heute die moderne Nachwuchsarbeit, du erlebst auch den modernen Profifußball. Was hat sich da grundlegend verändert von damals zu heute?
Also früher, wenn ich aus meiner Zeit sprechen kann, es hat ja, wir haben ja irgendwo, waren wir ja noch Straßenfußballer. Also wir haben ja selber, also wir hatten ja niemanden gehabt, der uns da an die Hand genommen hat. Also sprich, also du hattest da eine sehr große, also würde ich so sagen, Motivation. Na, und also wir haben irgendwo gelernt, dass wir ja gegen Widerstände und auch gegen Enttäuschungen ankämpfen. Und da hat uns irgendwo niemand unterstützt. Und ich glaube, heutzutage ist da ein erheblicher Wandel hat da stattgefunden, dass eben auch viele Eltern ihren Kindern alles abnehmen. Und also das kann irgendwo auch nicht funktionieren, weil wenn ich das von früher und von heute vergleichen kann, wenn wir ganz allein den mentalen Bereich nehmen, dann ist das heutzutage, wird versucht, fast jedem Spieler alles abzunehmen. Und also das kann nicht funktionieren. Und wenn wir, ich glaube, dass es sehr viele Beispiele gibt für früher, wo du auch, ja, wo du wirklich also mit Schmerzen dann auch irgendwo trainiert hast. Und ich glaube, das hatte auch also mit irgendwo mit der Eigenmotivation zu tun. Und ich glaube, dass die auch sich gewandelt hat. Also wenn ich ein Beispiel, wenn ich sagen kann aus dem Leben, guck mal, wenn wir zurückdenken vor 30, 40 Jahren, wenn da jemand tätowiert war, dann war das ein Gangster.
Ja.
Und so war das. Und das hat sich jetzt so gewandelt, es ist Mode. Aber komischerweise, also wenn du jetzt zum Beispiel hier letzte Woche die Handball-EM anguckst oder Volleyball oder was auch immer, du siehst da kaum einen tätowierten Spieler. Aber es ist so enorm ausgeprägt im Fußball, also weil sich irgendwo die Jungs dann auch darüber in der Außenwirkung irgendwie verkaufen. Und also da muss ich sagen, für mich ist das irgendwo grenzwertig, weil ist ja auch so, dass wir heutzutage soziale Medien haben und das gab es ja früher alles gar nicht. Und ich glaube, dass das alles mit einbezogen werden muss, wenn wir heutzutage darüber sprechen, dass wir Kinder und Jugendliche also zu Fußballprofis entwickeln wollen. Also diese Einflussfaktoren, die haben sich grundlegend geändert und ich glaube, in den letzten 15 Jahren ganz, ganz extrem.
Was glaubst du, was wäre jetzt für Jugendliche so mit der, also was für Säulen sind da quasi notwendig, um erfolgreicher Fußballer zu werden? Also ist es zum Beispiel auch, dass man früh in der Jugend anfängt, Umgang mit sozialen Medien? Du hast gerade das mentale Thema angesprochen. Auf der einen Seite wird zu viel gemacht von den Eltern. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Depressionsraten anschaut, irgendwie in England war ich vor kurzem und habe dann einen Bericht gelesen, da ist jeder Zweite unter 18, total verrückt, also diagnostiziert mit Depressionen. Also das wird ja ziemlich sicher auch durch die Fußballvereine durchgehen, diese Statistik. Was für Säulen siehst du da, dass so ein Kind erfolgreich ja, seine Karriere anfangen kann und ausgebildet wird?
Also ich glaube, also wir versuchen dem Ganzen auch hier Folge zu leisten. Also das ist ganz klar, dass wir natürlich auf die ganzen Faktoren, die jetzt auf die Jungen einfließen, aber wir können auch nicht alles von den Kindern fernhalten. Also wir können lernen, also wie man vernünftig damit umgeht. Also ich kann dir auch ein Beispiel sagen, ich habe hier auch einige Spieler, ich glaube, es gibt so eine neue Plattform, die heißt TikTok. Ich bin nicht in den sozialen Medien unterwegs, aber also wenn ich dann aber auch sehe, was mir dann gezeigt wird, was da für wirklich hirnrissige Videos gedreht werden, auch von unseren Spielern, wo ich eigentlich gedacht habe, dass die ganz vernünftig sind, also dann ist das grenzwertig. Also müssen wir versuchen, die Kinder ja also mit zu schulen, damit sie wirklich vernünftig mit diesen Dingen umgehen, weil wenn ein Video im Internet auftaucht, das wird ja nie mehr das wird ja ein Leben lang da vorhanden sein. Und ich glaube, dass das, wenn das irgendeinem dann mal in 10 Jahren vor die Füße fällt, vielleicht keine so schönen, wie soll ich sagen, wenn das jemand auf den Fuß fällt, dann, das ist natürlich dann, wenn er damit konfrontiert wird, nicht so schön. Ich glaube, dass wir, also ich habe jetzt hier zum Beispiel in Budapest, ich habe jetzt gerade einen sehr, sehr langen Bericht verfasst hier, was ich so in den letzten Jahren hier so mitbekommen habe. Und wir sind jetzt mittlerweile in Ungarn die absolute Nummer 1, was also die Ausbildung von Spielern anbelangt. Also ich habe jetzt auch morgen, wird aller Voraussicht nach ein U19-Spieler sein Debüt in der Liga geben, was alle sehr freundlich ist. Aber was für mich viel, viel wichtiger ist, ist, dass man wirklich eine Empathie entwickelt. Und wenn man die nicht hat und die auch nicht vermitteln kann, ich glaube, dass es dann ganz, ganz schwierig wird. Also wenn die Spieler kein Vertrauen zu dir haben, wenn du ihnen Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringst, um die Persönlichkeit zu stärken, wenn du nicht in der Lage bist, also persönlichkeitsfördernde Ausbildung und Erziehung, die ja die Eltern irgendwo an uns weitergeben, wenn du das nicht also optimal, ich sage jetzt mal, lösen kannst als Verein, dann wird es schwierig, was nicht heißen soll, dass man den Kindern alles abnehmen soll. Weil ich glaube, dass Werte wie Disziplin, Fairness, Verlässlichkeit, Solidarität, und dass das auch ein Ansporn sein kann und eine Herausforderung, um ein wirklich realistisches Anspruchsniveau bei den Kindern aufzubauen. Na, dass man lernt, auch gegen Widerstände und Enttäuschungen, dass das einfach alles dazugehört, aber dass man das alles also wirklich in vernünftige Bahnen lenkt, um daraus irgendwo auch die Motivation eines Spielers zu entwickeln.
Was würdest du jetzt jemanden auf den Weg geben, der vielleicht jetzt entweder Elternteil ist von irgendeinem ambitionierten Nachwuchsfußballer oder vielleicht auch einem Nachwuchsfußballer, der das jetzt gerade hier hört? Was würdest du dem mit auf den Weg geben wollen für seinen jetzigen Werdegang? Vielleicht auch in Richtung was du gerade angesprochen hast, dass klare Werte vorhanden sind, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man sich vielleicht auch mit sich auseinandersetzt. Sind das alles Sachen, wo du sagen würdest, das ist essentiell wichtig oder eher technisch, sportlich, Vollgas in diese Richtung?
Ich glaube, dass also hier die Voraussetzungen, die ja mittlerweile zur Verfügung stehen, auch bestimmte Hilfsmittel, wenn man mit den Kindern oder mit den Jugendlichen trainiert, das haben wir ja alles. Aber ich glaube, dass gerade diese Werte, was ich eben gesagt habe, diese Primär- und Sekundärtugenden, ich glaube, dass die eine große Rolle spielen, dass ein Spieler, der wirklich demütig ist, der am Samstag ein Spiel gewinnt, vielleicht eine Meisterschaft gewinnt, dass der am Samstag feiert und Sonntag feiert, das ist alles schön und gut, aber am besten ist es natürlich, wenn wir ihn dazu bringen, dass er am Montag der Schüler in der nächsten Herausforderung ist. Ich glaube, dann haben wir alles richtig gemacht. Und ich glaube, das ist also ein Weg, den wir jetzt hier im Moment beschreiten. Und ich also habe jetzt auch vor 3 Wochen 4 Spieler aus meinem jetzigen U19-Kader zum Kreis der ersten Mannschaft gegeben. Und die Jungs, also habe ich natürlich irgendwo angefixt, genau mit diesen Dingen. Und also die zeigen das jetzt auch. Und da muss ich sagen, ich glaube, dass die Einsatzbereitschaft, die Willensausdauer und auch die Eigeninitiative von den Jungs, dass die sich jetzt besser und besser entwickelt. Dass man wirklich sagen kann, okay, also hier wird es kein Problem sein, die Jungs ins kalte Wasser zu schmeißen und die werden sich dann freischwimmen.
Sehr schön, ja. Du, Uwe, so ein bisschen abschließend schon. Ich habe mal 3 Fragen zum Schluss. Für den Gast, die sehr persönlich sind, aber meistens doch sehr viel Tiefgang mitbringen. Die erste Frage, ganz, ganz auf den Punkt, was ist Fußball für dich?
Das ist Leidenschaft, Emotion und das ist meine große Liebe in meinem Leben.
Hoffentlich hört das deine Frau nicht. Die weiß das, okay, alles klar. Wenn du einen Wunsch frei hättest für den gesamten Fußballplaneten, für den Profifußball, was wäre das? Was würdest du verändern?
Ich glaube, mein größter Wunsch wäre weniger Event, mehr Fußball.
Schön.
Also ein Beispiel. Ich war letzte Woche in England und habe das Spiel Chelsea gegen Arsenal gesehen, was 2-2 endete. Und also das war ein Event. Also das war vor dem Spiel mit Flammenwerfern und mit, was weiß ich, Raketen etc. Also da tut mir leid, aber das entfernt sich vom Fußball. Also ich glaube, wie wir ihn alle aus meiner Generation unheimlich gern gehabt haben.
Ja, klingt total gut, also klingt total ehrlich, was du sagst. Also wieder richtig dreckig, also sich dreckig machen, sich für den Verein aufzuopfern, Leidenschaft, sich einfach hinzugeben, so, ne? Also das klingt sehr ehrlich irgendwie. Letzte Frage, alle guten Dinge sind 3. Bis heute, was war deine schönste Erfahrung, dein schönster Moment als aktiver Fußballer, danach in deiner Funktionärskarriere, deine fußballerische Karriere gesehen?
Ich würde mal sagen, es gab einige Highlights, aber ich muss sagen, ich durfte mit dem FC Kaiserslautern den Pokalsieg feiern in Berlin oder auch die Deutsche Meisterschaft 1991. Aber für mich persönlich, meine schönste Zeit als Fußballer hatte ich als Amateur beim FC Augsburg, weil wir da eine unheimliche, einen Teamspirit hatten, der seinesgleichen gesucht hat, was mich irgendwo auch geprägt hat. Mich persönlich als Mensch würde ich mal sagen, was mich geprägt hat und was ich irgendwo vorlebe und was mich jetzt glücklich macht, was ich weitergeben darf. Also bei mir war es jetzt zum Beispiel meine Eigenmotivation, was ich glaube, sehr hoch ist, meine Eigenmotivation. Das hat Gründe in meiner Kindheit, weil ich 10 Schwestern,
What?
3 Brüder habe. Und wenn ich abends vom Training nach Hause gekommen bin, also war eigentlich mein Essen vorbereitet von meiner Mama oder von meinem Papa, aber meine älteren Geschwister haben sich da häufiger bedient. Und das bedeutete für mich, dass ich teilweise 3, 4, 5 Tage nichts zu essen hatte.
Wow, okay.
Und das hat mich aber irgendwo geprägt. Und also im Nachhinein muss ich sagen, natürlich ist das, wenn man das jetzt heutzutage jemandem erzählt, nicht so, ich glaube, nicht angemessen. Aber ich weiß, dass das meine Motivation entwickelt hat. Meine Motivation, etwas zu erreichen. Das zum Sportlichen. Und also so muss ich sagen, ich habe eine wunderbare Frau und ich habe 4 wunderbare Kinder. Und das, also, das würde ich mal sagen, ist für mich, wenn ich das so sagen darf, das schönste Element, das ich in meinem Leben habe.
Sehr schöne Worte. Uwe, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Erfahrung, die du mit uns geteilt hast.
Sehr gerne. Immer wieder.
Und ja, also wenn jetzt du, lieber Zuhörer, Uwe irgendwie kontaktieren willst oder mehr über ihn erfahren willst, dann würde ich sagen, muss man sich irgendwie in Richtung Budapest begeben oder die Augen und Ohren offen halten, wo sich Uwe danach vielleicht in den nächsten Jahrzehnten, in den nächsten Jahren aktiv rumtreiben wird. Aber ich nehme an, so wie ich dich kenne und kennengelernt habe, wird man von dir noch hören und lesen. Von daher, ja, ganz lieben Dank.
Ich danke auch sehr herzlich. Und allen Zuhörern alles Gute.
Dankeschön. Ciao.
Danke. Ciao, ciao.
Das war Der Mensch im Trikot mit Lennart Hachmeister. Eine Produktion von We3 in Kooperation mit der Football Innovation Academy. Folgt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Links findet ihr in der Beschreibung.